Das ist der 55. Digitalk vom Tagesanzeiger. Herzlich willkommen. Heute ist der 20. März 2008. Ich bin der Roger Zeri.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und unser Gast heute ist der Ivo Sacchi. Er ist Musikmanager bei Universal Schweiz. Und da gibt es so viele hübsche Klischees von wilden Partys, Drogen und Sex und weiss Gott was alles. Ivo, erzähl doch mal, wie dein Alltag wirklich aussieht.
Stimmt alles und es ist viel noch viel schlimmer. Mein Alltag sieht so aus, dass ich ganz normal eine Firma muss leiten muss, letztendlich eine gewinnorientierte Firma ist. Und ich mache das sehr gerne, weil ich Musik sehr gerne habe. Und ein tolles Team um mich herum haben, ja. Es ist eigentlich ein normaler Manager-Alltag, wie bei anderen Firmen auch, mit dem Unterschied, mit dem grossen Unterschied, dass wir eigentlich Inhalte vermarkten, die von Menschen kreiert worden sind.
Ja. Darf ich kurz fragen, du bist bei Universal Music, mit Universal Film habt ihr nicht direkt zu tun?
Nein, ist Universal Film ist verkauft worden vor ein paar Jahren von uns an NBC. Deshalb heisst NBC ja heute NBC
Universal. Universal, ah, ja, stimmt. Okay. Matthias, hat es überhaupt Feedback gegeben zu letzter
Sendung? Nein, es hat kein Feedback gegeben. Das hat mich erstaunt. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendjemand sagt, ich sei am Ende der Sendung ein bisschen herrisch mit dir umgesprungen.
Mit mir?
Ja, weil ich dir verboten habe, Fehler beim Schmeichern zu machen.
Ach so, nein. Ja gut, das hat seine Gründe gehabt.
Aber das hat also niemand gesagt. Und darum würde ich jetzt wieder mal die alte Tradition vom Goodie aufleben lassen.
Oh, ja.
Und zwar einfach darum, weil ich eine wunderbare Parodie, einen YouTube-Clip gefunden habe letzte Woche. Oder er ist mir einfach so über den Weg gelaufen. Eine Parodie auf eine Apple Keynote, wo der Steve Jobs ein neues Produkt präsentiert, das iRack heisst. Das ist sehr witzig. Schaut es euch an. Den Link findet ihr im Podcast.
Diese Woche hat Microsoft ein grosses Update für Windows Vista rausgegeben. Und zwar bereits zum zweiten Mal. Sie haben es schon mal rausgegeben und haben wieder zurückziehen. Und jetzt ist es aber definitiv aus. Matthias, hast du das schon angeschaut? Verhebt das jetzt?
Ich habe das installiert, ja, seit letzter Woche. Und ich finde das, also es ist jetzt keine Sensation. Es ist nicht alles super perfekt jetzt plötzlich. Aber es hat also ein paar Sachen, die jetzt korrigiert worden sind. Also, mich dunkt Windows insgesamt ein bisschen schneller. Und vor allem ist es so bei ein paar ganz speziellen Sachen schneller. Also zum Beispiel das Datei kopieren, das zum Teil wirklich ellenlang gegangen ist, geht jetzt so schnell, wie man es erwarten kann.
Also kann man sagen, alles ein bisschen besser, aber nicht wirklich neue Funktionen oder so?
Es gibt also ein paar neue Funktionen, aber die sind eigentlich mehr so für Administration so interessant. Also alles in allem ist Service Pack, kann man sagen, einfach die Fehler, die es am Anfang drin hat, die sind jetzt mehr oder weniger eliminiert. Wenn es Vista vor einem Jahr oder vor gut einem Jahr so in die Läden gekommen wäre, wie es heute ist, dann hätte es ein bisschen weniger Kritik gegeben, einen besseren Start herangelegt. Ich denke, jetzt ist es einfach nochmal eine gute Portion reifer geworden, dass man jetzt sagen kann, man kann eigentlich ohne Skrupel auf Vista umsteigen, wenn man das vorgesehen hat.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Also XP kann man jetzt endlich wirklich hinter sich lassen?
Ja, kann man meiner Meinung nach schon, ausser man hängt so sehr an dem XP, dass man und verabscheut all das Neue, also das, der Glas-Look, das Aero, dann kann man gut noch ein bisschen beim XP bleiben, okay. Aber sonst spricht eigentlich nichts dagegen, umzusteigen.
Ivo, bist du schon umgestiegen?
Nein, wir sind immer noch bei XP. Es gibt im Moment Diskussionen, ob wir umsteigen sollen.
Ja.
Und das ist bei uns auch eine europäische Entscheidung.
Das okay, also das sind die gar nicht selber. Nein. Und privat bist du auch noch bei XP?
Privat bin ich bei BlackBerry.
Ah, das ist gar kein PC.
Nein, ich habe gar kein PC.
Interessant. Ja gut, so viel zu dem. Dann gehen wir doch zu der nächsten Meldung. Seit bald 20 Jahren, oder seit schon mehr als 20 Jahren, bedienen wir unsere Computer mit Tastatur und Maus. Und fast gleich lang schon gibt es immer wieder Anläufe, die Bediener-Möglichkeiten zu erweitern und abzuändern. Oft schon war die Rede von Spracheingabe, von dreidimensionalen Desktops oder von direkt im Kopf eingebauten Interface oder weiss Gott was alles. Und in letzter Zeit hat vor allem die Spielewelt einiges Neues beigetragen oder Neues popularisiert. Vor allem die Wii mit ihrem bewegungssensitiven Steuerungsknüppel. Wie heisst das Ding richtig?
Keine Ahnung.
Ah, okay, also ihr wisst, was ich meine. Ivo, bist du ein Gamer? Hast du das schon ausprobiert?
Ich habe das ausprobiert, ja. Ich habe es ausprobiert. Aber ich bin nicht wirklich ein Gamer. Ich tue die Heim eigentlich nicht gamen. Da vermute ich, bin ich gerade so die Generation ein bisschen leichter. Ja. Aber ich bin fasziniert, wie die Game-Industrie funktioniert. Und ich bin fasziniert, wie die Game-Industrie sich auch vermarktet. Und ich denke, wir als Musikindustrie können von der Game-Industrie schon viel lernen. Und es gibt sicher auch dort wahnsinnig viele Kooperationsmöglichkeiten in
Zukunft. Könntest du dir vorstellen, deinen Blackberry irgendwie zu bedienen wie eine Wii?
Ich glaube das Neueste, was dann kommt, ich gebe dir recht, könnte durchaus via Game-Industrie kommen. Mhm. Das neueste Nachfolge von der Maus oder von der Tastatur oder was auch immer. Aber ich sehe das im Moment nicht. Ich habe schon Mühe mit den Touch-Sachen.
Matthias, kannst du dir etwas vorstellen, was praktisch wäre?
Du hast es gesagt, das neuronale Interface, also der Anschluss, der USB-Anschluss hinten am Hirn.
Und will man das wirklich?
Naja, ja. Nein, es wäre schlecht, wenn ein Vireninfekt direkt aufs Stammhirn übergeht.
Vielen Dank. Nein, aber so gestenmässig, so, also wie dem zitierten Film mit dem Tom Cruise, der Minority Report.
Genau.
Gesagt ist schon so etwas.
Da war ja der grosse Einwand sofort gewesen, das wäre wahrscheinlich schon ein paar anstrengend, wenn man die ganze Zeit so mit vollem Körpereinsatz ums Fenster rumschieben und so. Und ich glaube, das stimmt. Also ich habe mal eine Viertelstunde wie mit irgendwas, weiß ich was, Tennis oder irgendetwas gespielt und bin völlig fertig
gewesen. In Sport.
Also es ist Sport, ja.
Das zeigt glaub, mehr über uns, etwas über unsere Fitness als
über das Konzept
der Also mir Steuerung. Ist ein Beispiel in Synchro, das ich eigentlich noch lustig finde und auch noch sinnvoll und das ist ein Nokia-Handy, wo wenn das Telefon läutet und du möchtest es nicht abnehmen, dann kannst du es einfach umgekehrt auf den Tisch legen. Wie früher ein Telefonhörer. Mhm. Und dann hängt es ab. Und so in diesem Bereich, denke ich, könnte es schon noch Anwendungen geben für so einzelne Funktionen. Ja. Bleiben wir noch kurz bei den Handys. Wir haben vor kurzem schon mal darüber gerätselt, ob jetzt das Internet auf dem Handy wirklich so populär ist, wie alle erzählen. Jetzt sagt das jemand schon wieder, nämlich Google. Und wenn sie die sagen, dann muss es ja wahr sein. Die haben nämlich 20% mehr Suchabfragen gehabt ab Handys. Heisst das jetzt wirklich so viel, Matthias?
Es erstaunt mich nicht, also dass wenn man jetzt langsam ein iPhone hat oder so, das wirklich auch einfach zu brauchen ist, dass man das immer mehr braucht. Ja. 20% mehr heisst ja nicht unbedingt viel, wenn es ja, vorher fast nicht war. Es kann
dann auf 12 Anfragen sein oder so. Ja. Ivo, du auf dem BlackBerry, brauchst du das Web oder nur E-Mail?
Auch Web. Und ich glaube, wenn ich anschaue, zum Beispiel Facebook für BlackBerry, glaube ich, könnte es auch nicht richtig gehen, dass effektiv die grossen Portale solche Applikationen schreiben, die dann auf dem Handy auch anwendbar sind. Weil bis alle zwei teilweise, wie du sagst, die Sicht ist nicht so gut, man sieht es nicht so gut, die Anwendung ist nicht so gut. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich sehe das BlackBerry auch als Telefon in erster Linie und als E-Mail-System. Aber.
Ja, Matthias, du bist ja, wie ich erfahren habe, dabei, ein neues Handy zu kaufen. Ist dann der Search und Internet für dich eine wichtige Funktion? Also spielt das eine Rolle bei deiner Auswahl?
Es wäre jetzt nicht das K.O.-Kriterium, aber also eigentlich ein guter Browser wäre schon noch nett. Weil eben es kann durchaus sein, dass man zumindest irgendeine Bahnverbindung mal nachschauen oder so.
Das kannst du eigentlich schon per SMS, oder?
Ja, da weiss ich nie die Nummern und ich kann das nicht. Es gibt Leute, die das können, aber ich nicht.
Okay. Ja, und gell, du hast dich noch nicht entschieden, oder?
Nein, ich habe jetzt mal Sony Ericsson P1i, heisst das, glaube ich, angeschaut. Ja. Also wenn jemand von uns eine höhere Erfahrung hat mit dem, bitte gebt mir ein Feedback, ob man das kann brauchen oder nicht.
Mhm. Ist das nicht eines von meinen Flops vom letzten Jahr?
Das weiss ich jetzt nicht mehr, das
müsstest du wissen. Naja, ihr müsst jetzt selber zurückschauen. Okay, gehen wir doch lieber zu einer anderen Meldung. Und da geht es bereits schon ein bisschen um Musik. Es gibt wieder mal ein neues Gerücht um Apple. Und dort überlegt man sich angeblich künftig jedem, der ein iPod kauft, unbegrenzt viel Musik quasi dazu zu schenken. Also es wird nicht ganz geschenkt, sondern der iPod ist einfach ein bisschen teurer. Dafür kann man bei iTunes so viele Lieder runterladen, wie man will. für Apple wäre das eine ziemliche Kehrtwende, weil sie haben bis jetzt immer gesagt, die Leute wollen die Musik nicht irgendwie mieten oder im Multipack kaufen, sondern einzeln haben. Andere machen das bereits oder haben das bereits angekündigt, unter anderem Nokia. Ivo, was haltest du jetzt von dieser Idee?
Im Grundsatz kann man es eben nicht verallgemeinern, was Steve Jobs macht. Er tut ja dann die Welt, ist so seine Welt und so ist es. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Es gibt Länder, wo das sehr wohl umsetzbar ist. Und es gibt Länder, wo das vielleicht weniger gut ankommt. Im Grundsatz muss er sich zuerst mal mit der Musikindustrie einigen, ob er das überhaupt machen darf. Und ich denke...
Also eure Firma, nämlich Universal, macht es ja mit Nokia.
Richtig, es gibt auch eine gewisse Einschränkung. Es gibt einen gewissen Zeitrahmen, wie oft man das kann und so weiter. Und es hat eine gewisse Beschränkung. Also es ist nicht
unendlich, lebenslang und so weiter. Ja.
Aber ich denke, es wird in Zukunft ganz, ganz verschiedene Modelle geben, wo der Kunde selber entscheiden kann, was macht für ihn mehr Sinn, von den Kosten her, vom Gebrauch her. Es gibt Leute, die sind mit 100 Songs zufrieden, mehr brauchen sie nicht. Es gibt Leute, die hätten gerne 10'000, 20'000 Songs. Und es ist, glaube ich, je nach Kunde, wie der sich entscheidet, was er in Zukunft will.
Aber wird die Musik nicht eigentlich noch mehr abgewertet durch das? Also am Schluss zahle ich für ein Gerät, sei es jetzt ein Handy oder ein iPod oder irgendwas, und die Musik kommt fast gratis mit. Ist das nicht ist ein so eine...
Ja, das ist ein bisschen, auf die einen Seite ist das sicher ein bisschen Gefahr, aber das haben wir ja in ähnlichen Bereichen auch. Wir haben das im Fernsehbereich, wir haben das im Radiobereich letztendlich auch. Der Unterschied ist jetzt, dass der Konsument wählen kann, wenn er was hören will. Aber ich glaube, solange dafür gezahlt wird und solange die Künstler entlöhnt wird und solange Produzent entlöhnt wird, können wir uns diesen Modell nicht verwehren. Das ist normal so durch die Zukunft und müssen das auch so akzeptieren.
Also du siehst es auch eher so, als ist es einfach ein weiterer Versuch, ob man es vielleicht so könnte lösen und mal schauen, was die Leute meinen davon. Matthias, wäre das für dich attraktiv? Würdest du jetzt einen bestimmten Player kaufen, wenn du weißt, kriegt die Musik nachher dazu?
Nein, also mich interessiert das überhaupt nicht. Ich will die Musik eigentlich gezielt kaufen und gezielt hören und so das Engro, da kann ich ja Radio hören, also das... Mäh.
Ja, also mich hat es bis jetzt auch nicht so wahnsinnig gereizt, muss ich sagen. Zumal ich die Preise eigentlich vernünftig finde. Mhm. Dann reden wir noch kurz über die letzte Meldung von dieser Woche. Und zwar geht es da um ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland, in Karlsruhe. Die haben diese Woche gesagt, dass die sogenannte Vorratsdatenspeicherung soll weiter eingeschränkt werden. Also das geht darum, dass zum Beispiel Handyprovider Daten speichern, wer wann wo war und wer wann mit wem telefoniert hat. Und auch Internet-Service-Provider müssen speichern, wer hat wann welche IP-Adresse gehabt und so weiter. Das müssen sie jetzt, glaube ich, nach EU-Norm auf 6 Monate ausmachen mindestens. Die Deutschen möchten das jetzt wieder eher einschränken. Das ist das eine. Und zum anderen haben sie ja gesagt, die Strafverfolgung darf auf die Daten nur zugreifen, wenn es Verdacht gibt auf wirklich schwere Verbrechen. Also sprich Terrorismus und ähnliche Verschwörungen, organisiertes Verbrechen. Und sie haben auch offenbar ziemlich deutlich gesagt, das Abladen von Musik oder Film sei eben nicht so ein schweres Verbrechen und die Unterhaltungsindustrie hätte kein Recht, auf die Provider-Daten zum Beispiel zuzugreifen. Das freut Datenschützer und sehr wahrscheinlich viele Leute, die Musik abladen. Die Musikindustrie natürlich ein bisschen weniger. Ivo, hat das bei euch schon für Diskussionen gesorgt?
Ja, es sorgt für Diskussionen. Ich sage es mal so, es ist ein heikles Thema. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Ziel ist von der Musikindustrie, dass sogenannte Internet-Provider jetzt weiss ich, wie lange Daten sollten sammeln. Was wir gerne hätten, wäre es nicht einmal ein Gesetz, sondern einvernehmlich können mit umgehen, wenn ein Konsument und ein Kunde von einem Internet-Provider massiv Musik uploadet tut, wo er irgendwo illegal bezogen hat. Wir finden das nur fair, dass ein Provider mit uns dort wieder zusammenarbeiten. Und ich glaube, der Weg führt ein bisschen vermutlich in eine andere Richtung. Der Weg führt vermutlich in die Richtung. Wir arbeiten ja mit diesen Providern teilweise schon zusammen, dass wir zuerst mal eine gute geschäftliche Basis mit diesen Providern haben müssen und dass sie dann auch ihrem eigenen Interesse, ihre Kunden vielleicht darauf aufmerksam machen, dass das, was sie machen, nicht legal ist.
Ja. Was wäre denn massiv für dich?
Ich denke, jeder Upload ist nicht richtig. Mhm. Der Konsument hat das Recht dazu nicht. Und insofern kann man natürlich nicht jeden Upload kontrollieren. Und ich glaube, das festzusetzen, wo die Grenzen sind, ist noch schwierig.
Also die Franzosen haben mal gesagt, 50 Stück, glaube ich, pro Woche oder pro Tag.
Ja, pro Monat
ja,
oder was.
Ich denke, das könnte ja noch so sein, aber ich würde jetzt nicht darüber diskutieren, ob 50 gerechtfertigt ist oder 40. Oder. Mir geht es mehr ums Prinzip. Und ich glaube, ein Gesetz, weiss ich nicht, ob letztendlich das Gesetz wirklich das ist, was es bringt. Ich glaube, da müssen die Provider vielleicht das eigene Interesse haben.
Aber wenn man sagt, Datenschutz ist Datenschutz, dann dürfen die Provider ja eigentlich gar nicht sich einvernehmlich mit der Musikindustrie
ja, richtig, Datenschutz, das ist schon so. Nur man versteckt sich natürlich auch immer ein bisschen hinter diesen Sachen. Jetzt haben wir ja das Problem auch nicht, man versteckt sich in ich darf nicht. Man kann ja auch den juristischen Weg gehen, dann müssen sie es. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich denke, der Aufwand ist auch etwas zu gross. Ich denke, es ist auch nicht so, dass sie uns Daten geben sollen, sondern sie selber können ihre Kultur aufmerksam machen, das, was du machst, ist nicht richtig. Ja. Oder? Ich glaube, wir brauchen die Daten nicht. Ich glaube, das sollte der Weg sein. Oder? Und ich finde, dafür braucht es nicht unbedingt ein Gesetz.
Das stimmt, die Provider haben ja die Daten sowieso. Mhm. Aber die finden natürlich dann wiederum, wieso sollen sie sich den Aufwand machen?
Richtig. Aber wenn die Provider vielleicht ein Businessmodell mit der Industrie haben, wo sie selber legal Musik anbieten, haben sie ja selber auch das Interesse daran, dass ihr Angebot genutzt wird.
Aber grundsätzlich ist es dir auch wohler, wenn du weißt, es wird nicht überall auf Vorrat Daten gesammelt über dich.
Oder? Im Grunde, also, nein, klar, persönlich auch, sicher. Und darum glaube ich auch nicht, dass der Weg jetzt allein von der Datensammlung ist.
Wir haben im Digitalk immer mal wieder über die Musikindustrie geredet. Jetzt wollen wir mal mit der Musikindustrie reden. Die wird verkörpert von Ivo Sacchi. Und er gibt uns Auskunft über all die Sachen, die uns unter den Nägeln brennen. Vielleicht zum Einstieg, Ivo, wie viel Musik hörst und kaufst du selber?
Viel. Also ich höre berufsbedingt natürlich jeden Tag viel Musik.
Hast du da überhaupt Lust, noch privat auch noch Musik zu hören?
Oder? Ja, es gibt Tage, wo ich gar keine Musik zuhause höre. Es gibt schon auch, aber es läuft eigentlich, ich würde sagen, von 7 Tagen läuft 5 Tage bei mir schon Musik zuhause.
Kaufst du CDs, ladest du Musik ich runter?
Lade, seit ungefähr 2 Jahren lade ich praktisch noch Musik runter.
Bei iTunes oder wo?
Ich habe unterschiedliche Player und probiere auch unterschiedliche Angebote aus, iTunes, Exlibris. Und möchte auch ein bisschen wissen, wer hat sich wie verbessert, was gibt es für Neuigkeiten. Das muss ich auch ein bisschen zum Laufen bleiben.
Was ist das Letzte, was du gekauft hast oder was du immer noch los ist, immer wieder los ist?
Ich war zu voll, um das neue Duffy-Album zu rippen. Und dann habe ich es halt bei iTunes schnell oben runtergeladen. Und Duffy ist bei uns unter Vertrag, aber ich habe dann gefunden, ja gut, das kann ich jetzt wirklich machen. Ja. Also habe ich das schon vermeintet.
Aber du darfst auch Musik von anderen Labels hören.
Ich, ja, absolut. Ich kaufe auch Musik von anderen Labels. Es gibt ja auch bei anderen Labels gute Sachen, also unbeschritten.
Ja. Wir haben schon kurz angetönt, das Thema Schwarz kopieren. Wenn man heute in der Schweiz Casa, irgendeine Peer-to-Peer-Tauschbörse benutzt, wie gross ist das Risiko, dass man mit den Anwälten von Universal zu tun bekommt?
Mit der Anwalt von Universal überhaupt nicht. Wenn, dann kriegen wir mit der Anwalt von der IFPI zu tun, also dem Dachverband von der Musikindustrie. Das Risiko ist vermutlich eher klein, weil, wenn ich die Zahlen anschaue, sind es immer noch sehr, sehr viele Leute, die sich auf diesen Peer-to-Peer-Börsen bewegen, auch wenn die Zahlen stabil sind. Also es ist nicht eine riesige Zunahme, die stattgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz, wir finden das nach wie vor nicht korrekt. Wir finden es den Künstlern und uns gegenüber nicht korrekt. Aber ich sehe das halt auch ein bisschen wie eine Autobahn und auf der kann man 180 fahren und 120 sind erlaubt und unsere Aufgabe ist es jetzt zu schauen, dass so viel wie möglich 120 fahren. Und wir werden immer solche haben in einer offenen digitalen Welt, wo 180 werden fahren. Wir müssen schauen, dass wir die Zahl einfach können, so stark wie möglich reduzieren.
Gut, man muss sagen, auf der Autobahn dort ist natürlich ein Gefährdungspotenzial, da kann man je nachdem das Leben verlieren, das ist richtig, beim Schwarzkopieren von der Musik natürlich nicht so.
Richtig, ich wollte es auch nicht so vergleichen im Sinn von, das ist mehr ein philosophischer Vergleich, nicht im Sinn von der Gefahren, wo drin steht.
Ja, in Deutschland kommt man manchmal den Eindruck über, dort hat die Musikindustrie das Gefühl, Schwarzkopieren sei ein Schwerverbrechen. Die gehen zum Teil Anwälte mit harten Bandagen auf Teenager auf Kind los, tun denen Abmahnungen im grossen Stil schicken, haben viele Leute im Einsatz, die die Tauschbörse überwachen. Macht das Sinn, dass es so im grossen Stil auf Verbrecherjagd zu gehen?
Ja, auf die einen Seite macht es Sinn, auf die andere Seite wehre ich mich dagegen, dass man die Leute angeht, mit weiss ich wie saftigen Bussen, die sich eh nicht leisten können. Also ich glaube, das macht weniger Sinn. Aber wir haben erreicht, grundsätzlich in den europäischen Ländern, dass wir auf das Problem aufmerksam machen können. Und was wir auch festgestellt haben, es sind eben nicht nur Teenager, die das machen, sondern wir haben also vom Teenager bis hin zum Anwalt und bis hin zu 45, 50-Jährigen alles. Mhm. Und insofern finde ich mir gerade dort, wo sich jemand Musik leisten kann, finde ich es absolut richtig, dass wir gegen die Leute vorgehen. Weil wir sehen das nicht als Kavaliersdelikt, wir sehen unsere Inhalte innerhalb unserer Künste wie geklaut, ohne ein Recht. Und wir wollen, dass wir und unsere Künste dafür bezahlt werden.
Aber du darf ich gerade schnell fragen, jetzt wenn man es global anschaut, dann gibt es doch glaube ich, in anderen Ländern und in anderen Erdteilen viel schlimmere Raubkopierprobleme als die paar Downloads, oder nicht?
Nein, also es gibt sicher, wenn man es von früher her anschaut, ist die physische Piraterie sozusagen in Asien und in China, also Asien, China als Gesamtes, ist die nach wie vor schlimm. Wir kriegen aber die Piraterie in diesem grossen Stil, wie die Luxusgüterindustrie auch nicht, kriegen wir nicht in den Griff. Dort wiederum haben wir aber in der digitalen Welt viel, viel größere Chancen, ein Geschäft aufzubauen. Und das stellen wir heute fest. Wir stellen das fest in China, wir stellen das fest in Thailand, in Indonesien, in Malaysia, dass der digitale Approach dort viel, viel besser ankommt, weil wir viel günstiger Produkte anbieten können.
Also du redest jetzt von Downloads, Musik
Downloads? Downloads, Klingeltöne.
Alle iTunes und Co.
Downloads, Klingeltöne, das können unterschiedliche Modelle sein, auf dem Handy, auf dem PC. Und dort sind wir ja mehr in dem Macro-Money-Business-Bereich. Und der CD-Hersteller hat halt immer noch kostet in der physischen Herstellung. Und insofern haben wir das gar nicht zu Preisen können anbieten, die sich ein Chinesen können leisten. Aber als Gesamtes ist der Schaden natürlich von Peer-to-Peer-Börsen und von der digitalen Welt bedeutend grösser als das, was die physische Piraterie in Asien und in China uns geschadet hat.
Geht es da mehr um Abschreckung, also auch um Einschüchterung, darum zu vermitteln, hallo, es ist nicht unbedingt gesagt, dass du ungeschoren davon kommst, wenn du so eine Tauschbörse nützt, oder geht es auch wirklich darum, jeden Einzelnen zu bestrafen, der da halt nein, so Sachen...
Wir werden jeden Einzelnen gar nicht können bestrafen, so viel wissen wir auch nicht. Aber nein, es geht sicher um eine Abschreckung, aber es geht auch in erster Linie um das Problem aufmerksam zu machen. Und ich habe den Eindruck, wenn ich heute mit Leuten rede, dass Problematik ist viel bekannter als noch vor 2 oder 3 Jahren. Und ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die unterdessen sagen, nein, ich finde die Preise fair, die in diesen Download-Shop angeboten werden. Und ich finde, das zahle ich jetzt auch, die früher nicht gezahlt haben. Und ich glaube, jemand, der konstant auf der Peer-to-Peer-Börse ist und nie legal Musik kauft, der werde ich mich größtwahrscheinlich auch nie dazu können bewegen, dass er dafür zahlt. Das ist einfach so.
Es gibt ist nicht das die grösste Gefahr, dass eigentlich da quasi eine junge Generation anwächst, die sich gewöhnt ist, dass Musik voll gratis ist?
Ja, dann kommen wir eben vielleicht wieder zum Modell, dass sie vielleicht das Gerät kaufen und Musik ist gratis drauf. Wir kommen zum Modell, dass sie ein Game kaufen und Musik ist gratis drauf. Das ist ja heute schon der Fall. Mhm. Vielleicht gibt es dort wieder Kooperationsmöglichkeiten mit der Game-Industrie. Wir kommen zu der Variante, sie kaufen das Handy. Und das Handy ist schon gebundelt mit Musik. Jemand zahlt trotzdem für Musik, aber nicht der, der es kauft. Also insofern kann man das auch ein bisschen umgehen. Aber ich glaube, man hat das festgestellt beim Radiohead-Beispiel, wo Radiohead das Album anbietet und der Konsument können entscheiden, was er dafür zahlen will. Aber was man gleichzeitig festgestellt hat, ist, dass der prozentuale Anteil, den wir immer bei einer grossen Band irgendwo bei 30% erachten, der auf Peer-to-Peer-Börsen sich bewegt, die haben den gleichen prozentuellen Anteil auf der Peer-to-Peer-Börse. Das heisst, auch wenn sie es legal gratis neu bekommen und sie hätten es auch gratis, können sie dann sagen, ich zahle nichts, machen sie es trotzdem nicht. Mhm. Also insofern...
Aber das hat dann wieder mit Bequemlichkeit zu tun oder mit...
Vermutlich eine Kombination.
Quasi die Leute, die haben einfach im Kopf, Musik hole ich mir auf der Tauschbörse und die kommen dann gar nicht auf die Idee zu schauen, ob es die neuen anders legal gratis gibt, sehr wahrscheinlich, oder?
Etwas, wo man ja in diesem Zusammenhang auch kann beobachten kann, also das Ganze hat eigentlich angefangen vor 10 Jahren sind die ersten MP3-Player aufgekommen. Wir haben im letzten Digitalk darüber geredet. Musik ist quasi losgelöst worden vom Datenträger, vom physischen Tonträger. Man hat sie können über das Internet herumkopieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Musikindustrie trauert noch ein bisschen der schönen, guten alten Zeit nach, wo es eben den Datenträger gebraucht hat. Und man einfach konnte CDs und Kassetten und LPs verkaufen und die Welt war noch schön in Ordnung gewesen. Mhm. Ist das so?
Nein, ich glaube nicht. Also, ich muss vorweg sagen, dass die Kommentatoren, die sagen, das sei verschwunden, die muss ich leider enttäuschen.
Also
das
CDs.
Das ist ein völliger Witz. Wir werden noch in 10, 15, 20 Jahren werden wir einen Datenträger verkaufen, einen physischen. Hundertprozentig sicher. Das steht so sicher wie Samen in den Kindern. Der Anteil der wird sich auch verringern zugunsten des digitalen Geschäfts. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wir irgendwo 2011, 2012 vermutlich bei 50% und 50% sind. Ich glaube, die Industrie die macht einen enormen Wandel durch. Und jetzt kann man sagen, die Industrie hat den Spat realisiert. Kann sein, ich wage das nicht zu beurteilen.
Ja, also es hat jahrelang nur die illegalen Angebote gegeben.
Und die legalen haben. Ich denke, so könnte ich sagen, dass vermutlich die meisten Verlage das Internet verschlafen haben in einem viel, viel einfacheren Format. Die hätten ja nur müssen schreiben.
Bis so mal einfach ist es eben nicht, eine Website zu machen.
Ich weiss, aber bis einmal anständige Zeitungen auf dem Internet lesbar waren, sind, ist auch sehr lang gegangen. Klar, es ist auch so, dass 5, 6 grosse Firmen hätten sich auf einen gemeinsamen Weg müssen entscheiden. Und das ist auch nicht passiert. Das sind auch unterschiedliche Interessen vorhanden gewesen. Die Firmen haben teilweise noch Hardwarehersteller gehört. Mhm. Die Hardwarehersteller haben andere. Was ist wichtiger? Ja. Dass ich was verkaufe? Firmen wie Sony sind da involviert. Firmen wie Philips. Firmen wie Philips sind da involviert und so weiter. Also insofern, es hat Gründe, wieso das schon spät gekommen ist. Aber man ist auf dem Weg zur Besserung und vielleicht wie jede Industrie muss die mal so richtig durchgeschüttelt werden, damit es wieder aufwärts
geht. Also du würdest ja sagen, das tut dieser Industrie gut, dass jetzt man sich da neue Gedanken muss machen muss?
Nein, das würde jetzt sehr sarkastisch auch anschauen, wenn ich denke, dass in den meisten Firmen über 50% der Belegschaft, was übrigens nie ein Thema ist für Medien, weil es ist nicht so sexy wie auf die UBS zu schiessen, aber 50% der Belegschaft in den meisten Ländern von all diesen Major-Firmen entlassen worden sind, wäre mir das zu sarkastisch. Aber ich glaube, wir müssen lernen, dass sich der Konsument verändert hat und dass der ganz andere Bedürfnisse hat. Und dass der sehr wohl bereit ist, auch zu zahlen, wenn er das richtige Angebot von uns bekommt. Und das ist die Aufgabe, die wir uns heute stellen müssen. Und ich glaube, da sind wir auf gutem Weg dazu.
Also etwas, was ja aus der Angst herausgeboren ist, quasi, wenn eben man Musik einfach so frei herumkopieren kann, vervielfältigen, ohne Probleme via Internet, ist, dass plötzlich quasi das Internet überschwemmt wird. Und die Antwort auf diese Angst ist dann quasi das DRM, das Digital Rights Management, gewesen, umgangssprachlich Kopierschutz. Jetzt sieht man, geht die Entwicklung dann doch wieder richtig Musik online, auch ohne DRM. Wie würdest du das interpretieren? Ist einfach die Angst zu gross gewesen? Sieht man jetzt, dass man da auch etwas weniger restriktiv dran herangehen kann?
Ja, das kann durchaus sein, dass vielleicht die Angst zu gross war, aber es ist vielleicht am Anfang auch nötig gewesen, um das einmal auf einen gewissen Standard zu bringen. Und dann, glaube ich, muss man auch immer ein bisschen Sachen ausprobieren. Wie kommt es beim Konsumenten an? Wie nutzt er das wirklich, auch wenn es DRM frei ist? Das ist auch eine Illusion zu meinen, wenn, das hören wir sehr oft, machen alles DRM frei und dann haben wir wieder bessere Umsätze, weil dann würde auch der Konsument wieder das mehr oben runterladen. Ich glaube nur teilweise daran. Ich persönlich glaube daran, wenn ein Konsument etwas kauft, dann soll er damit auch können verschiedene Sachen machen. Ich bin aber auch der Meinung, dass ein Konsument nicht etwas kaufen soll und dann kann er mit Bluetooth in der Klasse mit seinen
30 Kollegen
das auch noch verschicken. Also ich finde, es braucht eine gewisse Restriktionen. Nur sind die vielleicht phasenweise, aber in dieser Zeit zu Recht, ein bisschen zu restriktiv gewesen. Aber wie du es richtig sagst, es geht im Moment ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich glaube, es geht in die Richtung.
Man könnte entgegenhalten, Musik ist auch immer ein Gemeinschaftserlebnis. Also Musik ist am besten, wenn man ein Konzert ist und die mit 10'000 anderen Leuten erlebt. Ja, Musik.
Du zahlst auch für das Ticket.
Ja, natürlich. Ja. Außer wenn man am Zaun vorne vor der Halle steht. Man hört halt Musik auch mit Kollegen und will natürlich auch gerne vielleicht jemandem mal ein Stück zur Verfügung stellen, sagen, hör mal, das finde ich lässig, das gefällt mir. Also das ist ja irgendwo so ein bisschen, da hat man die Balance noch nicht so ganz.
Nein, das ist richtig, aber man ist sich dort auch schon gewisse Modelle überlegen, wo es durchaus auch könnte sein, dass du das kannst machen und du wirst sozusagen eine Art wie ein Music Reseller für uns.
Mhm.
Das kann durchaus möglich sein, wo man dann auch das wirklich Macro-Money-Business reingehen, dass du sagst, okay, ich empfehle das jetzt meinem Freund und dafür wird meinem Account das und das gut geschrieben und der Freund kriegt vielleicht eine Belastung von einem Rappen oder so. Also es gibt ganz verschiedene Modelle, die wir im Moment ein bisschen überlegen sind, wie man mit dieser Problematik könnte umgehen. Und das ist klar, auf die Empfehlung aus passiert nach wie vor sehr, sehr viel, wenn der Freund dem Freund, der Freundin etwas weiterempfiehlt.
Wir haben gerade von Konzert geredet. Siehst du das auch so, dass Konzerte wieder wichtiger werden als Einnahmequellen?
Sie sind für den Künstler als Einnahmequellen schon immer wichtig gewesen. Und Konzerte sind wichtig. Konzerte sind wichtig für verschiedene Sachen. Aber ich lache ein bisschen über gewisse Themen, die ich in letzter Zeit lese, dass Konzertveranstalter jetzt ein Business übernehmen. Tatsächlich ist ganz eine andere. In den meisten Fällen ist der Driver von dem ganzen Geschäft nach wie vor das Album von einer Band. Mhm. Und von dem, was heute in den Medien erzählt wird, das sind Acts, die gibt es vermutlich 10 Jahre nicht mehr. Und dort geht das Modell hundertprozentig. Dass man sagt, ich als Konzertveranstalter vermarkte die auch und bringe gerade noch CD auf den Markt. Weil die Rolling Stones können auf Tournee gehen ohne Album, die Leute kommen gleich.
Ja.
Aber bei den neuen Acts ist immer noch das Album der Driver. Das sehen wir in verschiedenen Bereichen. Das sehen wir nicht nur beim Touring, das sehen wir auch beim Merchandising. Und wir werden auch und sind auch da in das Geschäft einsteigen.
Man kann ja jetzt online im iTunes Music Store oder anderswo auch Songs einzeln kaufen. Also man kann irgendeinen Song oder 2 Songs von einem Album kaufen, wenn man jetzt ganz will. Ist das eher ein Problem für die Musikindustrie oder eher ein Vorteil?
Das ist vermutlich beides. Aber ich glaube in erster Linie, und das glaube ich sehr stark, und ich habe das Gefühl, man sieht es auch schon ein bisschen, in erster Linie zwingt es den Künstler, ein besseres Album zu machen.
Aha. Also man kann nicht nur 1-2 Hitsingles und der Rest ist noch so zum Auffüllen, sondern man muss...
Mein Eindruck ist, wir haben in den letzten 2 Jahren auch ein paar richtig qualitativ gute Arbeiten auf dem Markt gehabt, die sich sehr, sehr gut verkauft haben und die bei den Leuten auch gut angekommen sind. Das Zweite ist, ja, der Konsument will das. Wir sehen, das kommt an. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Dann müssen wir ihm das bieten.
So. Mhm.
Und auch da, ich habe wirklich das Gefühl, wenn ein Song gut ist und wir sehen die Tendenzen, ja, um auf das Beispiel von der Duffy Reto zu kommen, wir sehen die Tendenzen, dann kommt die Single raus und das wird runtergeladen. Und dann kommt das Album. Und dann macht die Single wirklich, sie geht wieder zurück und das Album springt hoch, weil die Leute dann feststellen, die Single ist so gut, ich muss das ganze Album haben. Weil sie dann auch durchhören können und sagen, das gefällt mir. Und ich glaube, das ist schon richtig so.
Ein anderer Kritikpunkt im Zusammenhang mit MP3, mit digitaler Musik, den ich auch eben zu dem 10-jährigen Jubiläum vom MP3-Player gelesen habe, ist der Vorwurf, Musik werde qualitativ schlechter. Also das führe zu einem massiven Qualitätsverlust. Im Studio, wenn das Album produziert wird, wird das darauf hin produziert, dass man das auf einem schlechten Gerät hört, auf minderwertige Kopfhörer und darum also wird das alles auf...
Ich habe das noch nie gehört.
Das höre ich jetzt
zum ersten Mal. Tatsächlich ist, dass es den Leuten völlig wurscht ist. Und so Aussagen kann ich nicht ernst nehmen, weil dann kennen die Leute anscheinend MySpace nicht, YouTube nicht und wie sie auch heissen, weil es ist anscheinend dem Konsument nicht wichtig, ob das in einer MP3-Qualität oder in einer CD-Qualität herkommt. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der mir gesagt hat, nein, das kann nicht, außer natürlich, man ist ein richtiger Freak, aber dann behaupte ich, dann versuche ich jetzt Vinyl rüberzukommen.
Also ich würde das auch persönlich nicht unterschreiben, weil ich habe letzte Woche mal endlich den Röhrenverstärker von dem iPod ausprobiert.
Oh.
Und mit wirklich teuren Boxen, das System hat zusammen, glaube ich, ohne iPod etwa 1800 Franken gekostet. Und es hat absolut geil
dort. Du hast das gekauft?
Also, nein, ich habe es nicht gekauft. Ich habe es gesehen. Im Apple-Laden übrigens, der Matthias Ebi ist auch noch gerade zu laufen
gekommen. Oh, okay. Dann hat er auch eins gekauft.
Nein. Aber, also das stimmt tatsächlich nicht, aber es wird dieser Musik immer vorgeworfen. Aber,
nein,
aber
ich das glaube, ist vielleicht. Man muss mal mit diesen Marketing-Verschwörungstheorien von dieser Industrie aufhören. Weil es sind ja auch Produzenten dort und es sind namhafte Produzenten dort und die haben ja ein gewisses Ego, dass das richtig daherkommt und dass es richtig tönt. Also ich glaube kaum, dass ein Timbaland bereit wäre, wenn ihm die Plattenfirma würde sagen, könntest du das mal bitte in MP3-Qualität produzieren? Dann würde er sagen, dann mache ich es nicht. So einfach läuft das. Also es sind ja auch Leute, die stolz sind, das zu machen und die werden es in bestmöglichster Qualität machen.
Hat das vielleicht ein bisschen etwas damit zu tun, dass Musik, gerade Popmusik, halt doch auch durch das, dass sie im Lift läuft, im Warenhaus, dass man dort und da und an diesem und an jenem Ort damit berisselt wird, ob man will oder nicht, eben so ein bisschen einen Wegwerfcharakter überkommt?
Ja, das sicher, ist das, ich denke, das ist sicher auch mit dem Grund, weil was man heute sagen kann, und das kann man bei Google auch analysieren. Allein, was gesucht wird, ist es Nummer 1 bei Google 6. Mhm. Also Nummer 2 ist Musik.
Mhm.
Das Nummer 2 ist Musik und nichts anderes. Es wird so viel Musik konsumiert wie noch nie.
Mhm.
Das ist die Tatsache. Und ich gebe dir recht, egal was du machst, wo du bist, du wirst überall berissen und ob du willst oder nicht. Darum, vermute, braucht es halt dann wieder Sachen, die du hörst, wo du denkst, wow, was ist das? Und da glaube ich, das ist das, was passieren wird in nächster Zeit. Das wird die Qualität und die Einzigartigkeit wieder im Vordergrund steht. Und so Künstler wie Amy Winehouse, ich denke, so Künstlerinnen werden wir in Zukunft noch einige hören, die anders daherkommen. Und jetzt rede ich nicht von ihren Drogenproblemen, sondern effektiv von der Musik, weil es effektiv anders ist und weil es bis jetzt 8 Millionen Leute auf dieser Welt angesprochen hat. Und ich denke, das werden wir in Zukunft verstärkt sehen, hoffe ich.
Also das ist gerade auch etwas, was ich sowieso hätte ansprechen wollte. Also mit Online-Vertrieb könnte man ja eine unglaubliche Vielfalt anbringen, weil sonst, sagen wir, wenn man einen Plattenladen hat, dann kann der, wenn es ein riesen Plattenladen ist, vielleicht 10'000 Scheiben an Lager haben, aber online macht es ja keinen Unterschied, ob da 10 Millionen oder 30 Millionen Titel oder Platten an Lager sind. Aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, es entsteht mehr Vielfalt. Warum ist das so?
Ja, man muss vielleicht unterscheiden, meinst du Vielfalt bei den neuen Sachen?
Ja, also, oder, klar, also Vielfalt jetzt ist einfach, dass all das alte Zeug, das man vorher nicht mehr bekommen hat, gibt es jetzt auch in diesen Online-Läden?
Gibt es jetzt auch, es gibt Sachen in der Klassik, zum Beispiel in der Klassik gibt es Sachen, die noch nie auf CD erschienen sind, die jetzt neu digital zur Verfügung stehen. Und ich, das sogenannte Longtail-Modell, ich glaube schon an das, dass auch einzelne Sachen, die abgeladen werden, dann zu einzelnen, effektiv zu Millionen machen. Und ich finde es auch ein gutes Modell, dass der Konsument dort effektiv kann sagen, ich will die Aufnahme Jazz Montreux Festival 1965 von Miles, und er findet es. Das andere ist, Vielfalt ist natürlich ein kleines Resultat von unserer Gesellschaft.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, dass es nur noch 4 Majors
gibt. Nein, das glaube ich nicht. Es gibt ja sehr viele Indies, die sehr viele gute Sachen produzieren. Also insofern habe ich nicht das Gefühl, dass nur das an den Majors liegt. Ich glaube, es ist das, wir produzieren letztendlich das, was der Konsument will. Und man hat ab und zu vielleicht mal ein Phänomen. Jetzt haben wir wieder eine Phase, wo Hip-Hop nicht mehr so stark ist. Das wird dann wieder kommen, weil Hip-Hop befindet sich meiner Ansicht nach im Moment in einer kreativen Krise. Es hat wahnsinnig viel Neues. Und dafür ist der Rock wieder sehr stark. Stärker wie auch schon. Also, ich glaube nicht, dass wir heute schlechtere Musik produzieren oder weniger vielfältige Musik wie in den 70er Jahren. Aber in den 70er Jahren hat es die und die Tendenzen gegeben. Ende 70er Jahren sind Disco-Tendenzen gekommen.
Ich bin schon nicht ganz sicher, dass es nur noch heute 4 grosse Labels gibt, ob das nicht die Auswahl ein bisschen einschränkt. Weil als Künstler, glaube ich, muss man sich wahrscheinlich schon die Frage stellen, will ich jetzt kommerziell erfolgreich sein und von einem Grossen vertrieben werden, und dann muss man wahrscheinlich doch sehr massentauglich sein. Oder will ich zum Indie-Label gehen und dann kann man vielleicht halt mehr schlecht als recht davon leben?
Ich glaube das nicht unbedingt. Ich sehe das anders. Es gibt sehr viele grosse Bands, die bei Indies sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Arctic Monkeys.
Depeche Mode.
Es gibt einige. Ich glaube, es ist immer die Frage, was will man? Und ich wehre mich dagegen, dass man bei einem Major Kommerz muss produzieren, damit man Erfolg hat. Das stimmt einfach nicht. Entweder ist ein Markt da für eine Band oder ein Markt ist nicht da. Und ich glaube kaum, dass die Kaiser Chiefs in England sich verkauft haben, jetzt die Musik zu produzieren, wie ein Label will, sondern die machen ihre Musik und haben damit Erfolg. Und das ist jetzt nicht Kommerz im Sinne von, das ist englischer Rock, Punkt.
Also du sagst nie bei irgendeiner Band, hallo, das Stück ist jetzt, hat jetzt zu viele Ecken und Kanten, das müsste man noch ein bisschen
Mainstream-Streamlinen. Nein, kannst du mal den Stress fragen. Ich habe das nie gesagt. Wir diskutieren eh nicht darüber, welcher Song macht Sinn, kommerziell am Anfang zu veröffentlichen. Mm. Welcher macht am meisten Sinn? Welcher könnte vielleicht bei der Rodas gespielt werden? Aber wir haben auch schon Strategien gewählt, dass wir gesagt haben, wir gehen mit einer Single, wo wir von Anfang an wissen, wo bei der Rodas nicht gespielt wird. Mm. Dafür wird es eben auf dem Internet, es wird weitergeschickt und so weiter und so fort. Also es ist auch da, es ist ein bisschen ein Märchen, dass der Plattenboss mit der dicken Zigarre im Büro hockt und Künstler kommt und dann sagt ihm, jetzt müssen wir noch das und das und das ändern, damit der kommerzielle Wert und dann haben wir dann schon Erfolg, so läuft das nicht.
Naja, das ist vielleicht auch etwas, wo halt unsere die Retorte-Bands oder Deutschland sucht dann sowieso und dieses und jenes.
Aber auch da,
halt der Eindruck entsteht.
Auch da finde ich es immer lustig, dass es von Leuten gesagt wird, die vergessen, dass die Sache schon in den 70 Jahren auch gegeben hat. Die Sache hat es einfach ohne Fernsehen gegeben. Mhm. Also Castingbands hat es schon immer gegeben. Dimension,
was war die allererste Castingband?
Also die Bee Gees sind Casting letztendlich. Letztendlich hat man die so zusammengewürfelt.
Obwohl das die Brüder sind?
Ja, das ist so zusammengewürfelt. Das ist das Konzept dahinter.
Ja.
Mich
würde noch etwas anderes. Also, hat sich denn der Umgang mit den Künstlern ein bisschen geändert durch das ganze digitale Business? Also man hat eine Zeit lang viel davon gehört, dass ein Problem von der Musikindustrie sei, dass sie vielen Bands quasi einen Vorschuss geben, um ein Album zu produzieren, wo sich dann nachher leider nicht verkaufen lässt. Und quasi hat man diesem Modell eigentlich auch etwas geändert? Also tut man jetzt zum Beispiel mehr sagen, wir produzieren zwar, aber ihr verdient erst, wenn sich das wirklich verkauft? Oder so. Hat das...
Es gibt natürlich heute unterschiedliche Modelle, dass wir das sogenannte 360-Model, wo wir uns als sämtliche Rechte partizipieren, aber auch überall mit ins Risiko gehen. Das heisst, bei der Aufnahme, beim Merchandising, beim Touring, beim Verlag als beim Publishing. Und insofern hat man dort auch ein bisschen finanziell eine größere Flexibilität und eine andere Absicherung. Aber was sich verändert hat, ist natürlich, dass das Internet und die digitale Welt ein sehr gutes Hilfsmittel ist. Weil im Normalfall, heute, bevor wir eine Band unter Vertrag nehmen, hat die Band meistens schon ihre MySpace-Seite. Oder? Und man sieht dort schon ein bisschen, was passiert, wie wird es kommentiert, wie kommt es an und so weiter und so fort. Aber es ist auch dort nicht ein Garant, nur weil ein Act 2 Millionen Klicks hat, dass der Act auch wirklich Erfolg hat.
Ja.
Weil auch da, das ist so ein bisschen ein Märli, auch da ist es ein Märli. Die Entdeckungen von MySpace. Die Wahrscheinlichkeiten sind genauso groß als Tape, wenn man eine Plattenfirma schickt und man wird unter Vertrag genommen. Es hat so viele Bands auf MySpace. Es ist ein gutes, super gutes Tool, auch für uns. Aber es ist nicht so, dass jetzt sich die Chancen durch das erhöht werden.
Wie häufig kommt es denn vor, dass bei den Vertragsverhandlungen ein Künstler sagt, jetzt steigt ihr Universal Music auf meine Forderungen ein, sonst mache ich das direkt über meine Webseiten und dann verdient ihr eh nichts an mir?
Das kann sicher auch vorkommen. Ich habe das jetzt so noch nie erlebt, aber das Grundproblem ist da, auch das, man stellt sich das ein bisschen zu einfach vor. Weil,
also das beeindruckt dich nicht dann?
Nein, ich beeindruckt das gar nicht. Das beeindruckt mich, wenn Madonna das sagt oder U2 das sagt. Ja. Das beeindruckt mich, wenn ein sehr, sehr grosser Act das sagt, der das durchaus allein könnte machen. Mhm. Und trotzdem, die meisten machen es nicht. Und wieso machen sie es nicht?
Weil, warum nicht? Es ist bequemer, wenn man das alles nicht muss.
Auch da, man tut es ein bisschen unterschätzen. Wenn ein neues Album von einem Superstar-Act rauskommt, sind es Tausende von Leuten, die an diesem Album weltweit arbeiten. Mhm. Zwischen Chile, der Schweiz und Timbuktu.
Mhm.
Und die vermarkten den Act. Die schauen, dass der Act richtig in den Medien ist. Die schauen, dass über den Act geschrieben wird. Die schauen, dass es Reviews gibt. Die entwickeln digitale Strategien. Und so weiter und so fort. Klar, das kann nicht allein machen. Der Aufwand, der ist extrem, extrem groß.
Gut, vielleicht noch als letzte Frage. Wenn man jetzt gespannt ist, was kommt in der Musik künftig, wenn ich heute schon einen Musikstar von morgen hören will, was muss ich mir anschauen, was muss ich mir kaufen?
Du meinst jetzt?
Künstler. Platte, Trend vielleicht auch.
Also im Moment, wir werden überholt mit Female-Sachen, Soul. Wir werden viele Frauen sehen in Zukunft. Ganz einfach Gitarre, Stimme. Es kommen jetzt all die sogenannten Amy Winehouse-Kopien.
Also Gitarre und Stimme, das tönt extrem retro.
Ja, ich denke schon, dass wir im Moment wieder so eine ruhigere Phase haben in sehr, sehr vielen Richtungen. Also ob das jetzt, was ich weiss, aus Frankreich, was da alles kommt, was ich weiss, aus England, was da alles kommt. Das ist das eine. Castingshow wird es nach wie vor geben. Mhm. Mehr vielleicht aus Sicht der TV-Stationen, weil für TV-Stationen lohnt sich das Geschäft nach wie vor.
Mehr als für Plattenlabels wahrscheinlich.
Letztendlich schon. Ja. Das ist ja auch wieder, das ist ja auch da, man muss ich mal das auch
klarstellen. Das ist eine Erfindung vom Fernsehen.
Das ist eine Erfindung vom Fernsehen, das ist nicht eine Erfindung von der Musikindustrie. Und ja, der Tipp, den ich kann, kaufen das Duffy-Album. Es ist knapp 40 Minuten lang. Das ist auch ein Trend. Wir gehen wieder ein bisschen zurück zu kürzeren Sachen. Also eigentlich wieder zu der Vinyl-Spielzeit, wenn man so sagen wollte. Und ein bisschen mehr oder weniger 10 Songs, so 3 Minuten irgendetwas.
Und das dafür
und hoffentlich, oder zumindest in letzter Zeit, in sehr, sehr guter Qualität.
So, das wäre der letzte Digitag von der Ostern gewesen. Nummer 55. Wir machen eine kleine Pause. Ich gehe demnächst in die Ferien. Matthias, wenn machst du die nächste Ausgabe und mit was?
Ich hoffe dann in 2 Wochen, wobei ich muss gestehen, ich habe null geplant, ich habe nichts gemacht.
Oh je.
Also, lasst euch überraschen, was dabei rauskommt oder auch nicht.
Ja, Feedback und Ideen vielleicht, was ihr in 2 Wochen hören könnt. Wie immer per E-Mail auf leben@tagesanzeiger.ch. Dann wünsche ich euch Happy Ostern.
Genau.
Und eine gute Zeit. Bis demnächst.
Viel Spass beim Musiklosen und beim Digitag. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Sag das nochmal. Also, wer war auch nochmal gecastet?
Sex Pistols. Und da sind sehr viele Leute überrascht.
Also von wegen, das sind einfach Rebellen gewesen, die das jetzt nur aus ihrem Frust raus und von ihrem, aus ihrer...
Also sicher haben sie es vielleicht auch aus ihrem Frust raus gemacht. Ich nehme das jetzt logischerweise aus ihrem Frust raus gemacht. Das war letztendlich auch ein Kasten der Nächte gewesen, einfach ohne Fernsehen. Mhm. Und, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil ich die Band sehr, sehr geil finde.
Tipptopp. Gut. Müssen wir noch schnell...